es gibt ja immer die Leute, die sagen, lest euch das alles nicht durch und ignoriert das alles. Und ja, man kann auch diese Einstellung haben zu sozialen Medien. Bei mir ist das so ein bisschen tiefgründiger dahingehend, dass ich sage, ich möchte einfach nicht, dass unsere Gesellschaft so ist. Ich möchte einfach nicht, dass wir so miteinander umgehen. Ich möchte nicht, dass wir feige hinterm Rücken irgendwelche Äußerungen tätigen, Jobs fordern, Spieler öffentlich demütigen, weil eins darf man nicht vergessen, es sind halt Menschen.
Herzlich willkommen zu Heimvorteil, der Sportcast von Münsterländischer und Emstettener Volkszeitung. Wir haben heute unsere erste Ausgabe und unser Premierengast ist nicht irgendwer, sondern Lennart Lingener, der Trainer des Handball-Drittligisten TV Emstetten. Hallo Lennart.
Moin Marius.
Großartig, dass das geklappt hat heute, denn es ist ja auch nicht nur ein besonderer Gast, sondern ein besonderer Zeitpunkt. Am Samstag in wenigen Tagen, da startet ihr in die Aufstiegsrunde gegen Krefeld. Wie ist dein Gefühl?
Ja, die Spannung steigt natürlich. Jetzt so eine Woche vorm großen Spiel. Wir haben aber eine gute Stimmung im Team und ich bin sehr optimistisch. Ich freue mich, dass es endlich losgeht.
Wenn wir über Aufstiegsrunde sprechen, da fällt einem auch irgendwie direkt Braunschweig ein. Das war vor einem Jahr, da seid ihr total unglücklich im Rückspiel, habt ihr hochgeführt, kurz vor Schluss das entscheidende Tor zum Ausscheiden gefangen. Welche Erinnerungen verbindest du damit?
Ja, das beide Spiele, die waren sehr emotional. Das Hinspiel, das war eine unfassbare Atmosphäre in der Ems-Halle, das habe ich so noch nie erlebt. Weil die Stimmung, die war unfassbar hitzig. Es war ein sehr warmer Tag. Und gerade, das ist natürlich im Gedächtnis geblieben, die schwere Verletzung von Tim Stephan mit einem Bruch des Sprunggelenks. Das hat natürlich so eine Unterbrechung geführt. Dann sind leider Zuschauer auf den Rängen umgeklappt, muss er medizinisch versorgt werden. Also dieses Bild ist extrem hängen geblieben, muss ich sagen. Bei sowas halt, ich glaube, ich habe mit 4 Jahren Handball angefangen. Also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das Rückspiel war ähnlich. Ich glaube, wir hatten Schwierigkeiten, ins Spiel reinzukommen, haben dann das Spiel auch gedreht. Wir waren, glaube ich, zwischenzeitlich in der Gesamtberechnung so mit 7 Toren vor. Ja. Und dann haben wir die letzten 19 Minuten völlig im Blackout erlitten. Da ging gar nichts mehr. Und man merkt dann so richtig, wie dieser Druck in der Halle wächst und wächst. Und ja, dann zittert man eigentlich nur noch und in den letzten 8 Sekunden, das war wie in Slow Motion, der Einwurf dann war bei mir auf der Bankhöhe, dann geht der Ball zum Rückraum Rechteng und der wirft das Ding direkt an den Pfosten, also mit einem Sonntagswurf und auf einmal bist du raus. So, das war brutal, das war sehr hart, das tut immer noch weh, weil du musst dir vorstellen, die Saison dauert 11 Monate lang und 11 Monate reißt du dir alles auf, im wahrsten Sinne des Wortes, damit du dort stehst in diesen wichtigen Spielen und dann scheiterst du an einem Tor. Und das tut echt, also tut immer noch weh.
Ja, ich war damals auch da, ich war auch total geflasht, dass es auch auf einmal vorbei war. Ich bin danach auf den Platz gegangen, habe Stimmen gefangen, habe zuerst den Braunschweiger Trainer getroffen, der war gut drauf. Danach habe ich dich gesucht, habe dann gehört, du bist schon in der Kabine und dann sind da so ein paar Spieler vorbeigekommen mit leerem Blick. Irgendeiner hat mich dann wahrgenommen, das war dann Olli Krechel, glaube ich, und der hat dich dann netterweise nochmal rausgeholt aus der Kabine. Ich frage mich seitdem, wenn du in der Kabine bist, du willst echt eine Ruhe haben und da steht dann so ein Olli Krechel oder wer auch immer vor dir und sagt, da draußen ist der Typ von der Zeitung, ey, der will dich nochmal sprechen. Und jetzt keine diplomatische Antwort. Ganz ehrlich, was geht dir da durch den Kopf?
diplomatisch ist gut oder nicht diplomatisch ist gut. Ja, in dem Moment hat man natürlich keinen Bock, mit irgendjemand zu reden. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Hm. So, man ist einfach in wirklich, ach, man kann es auch gar nicht diese Gefühlswelt beschreiben. Das Frust ist, Trauer ist, Enttäuschung. Da kommen so viele Emotionen zusammen. Und aber auf der anderen Seite ist es einfach auch mein Job und das ist jetzt die diplomatische Antwort, ist das einfach mein Job und ihr leistet einfach einen wichtigen Beitrag dazu und wir können uns ja nicht immer nur damit rühmen, wenn wir gewonnen haben, sondern auch Niederlagen gehören leider dazu und dann ist es einfach meine Pflicht, mich dahin zu stellen, nicht nur dir gegenüber, sondern ich habe das gleich auch meiner Mannschaft gegenüber gemacht, weil dafür bin ich einfach verantwortlich.
Und um das traurige Thema Braunschweig abzuschließen. Wie hast du das damals für dich verarbeitet? Wie lange hast du da gebraucht? Du hast gerade gesagt, du bist ja gar nicht so richtig fertig mit Verarbeiten.
Ja, also ja, mittlerweile bin ich fertig mit dem Verarbeiten, aber der Stachel sitzt einfach tief. Das sind ja Niederlagen, die man dein ganzes Leben lang auch mitnimmt, genauso wie Erfolge. Das sind ja einfach die Momente, aber auf die man auch hinarbeitet. Also ich finde, jetzt bevor ich deine Frage beantworte, es ist ja einfach ein Privileg, solche Spiele zu haben. Ja, ich habe letztens erst drüber nachgedacht, weil ich so den Sommer immer ein bisschen damit assoziiere, das gute Wetter, dass es dann nicht ganz so erfolgreich ist, in der negativen Betrachtungsweise, weil die letzten 5 Jahre haben wir irgendwas immer am Ende verloren. Aber dann bin ich irgendwie so im Gedanken gekommen, Mensch, eigentlich ist das auch ein Privileg, weil das bedeutet, wir spielen noch um etwas, wo andere schon lange Pause haben. Also in Leipzig waren es ja die deutsche Meisterschaft, um die du dann noch gespielt hast. Und beim TVM Stettin spielst du im Aufstieg in die zweite Liga. Ich glaube, da würden ganz viele andere Trainer gerne mit mir tauschen wollen. Oh ja. Und das ist aber so ein wirklich ein Kopfspiel und Gedankenspiel, was man auch sich gut reframen muss. Und diese Braunschweig-Nummer ist... Ich habe schon auch, ich glaube, die ersten 3 Tage, ich glaube, man kann das wirklich so beschreiben, ist dann wie eine Depression gewesen. Also ich hatte gar keine Lust, aus dem Bett zu kommen, gar keine Motivation. Es ist dann schon auch einfach bitter und düster. Man hat auf nichts Lust, auf gar nichts Lust, mhm. Weil einfach diese 11 Monate Arbeit sich wie in Luft auflösen. Und das ist das Brutale. Danach hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit einem, einem Bekannten und einem Freund, selber langjähriger Trainer, ist jetzt in Handballrente, der hat jetzt eher Aue die Saison nochmal gemacht, der Rüdiger Bonis. Und der hat mich angerufen und das war ein richtig gutes Telefonat, weil er einfach erzählt hat, wie es ihm selber ergangen ist, eine sehr, sehr identische Situation. Und dann konnte ich einfach mit so einem Gleichgesinnten austauschen. Das war in der Phase unheimlich wichtig. Ich habe dann auch noch einen sehr guten Berater, der mir hilft, der gerade auch, was diese positiven Gedanken angeht, für mich unheimlich wichtig ist. Also ich habe mir einfach wichtige Menschen gesucht, die mit mir das gut aufarbeiten konnten. Und dann war ich aber, glaube ich, das hat ungefähr 1 bis 2 Wochen gedauert und dann war ich aber auch schon wieder im Angriffsmodus.
Und warum schafft ihr es diesmal?
Ich glaube, diese Saison, wenn ich das vergleiche mit der letzten Saison, die letzte Saison lief eigentlich ziemlich gut für uns. Wir haben viele Rekorde aufgestellt, wir haben furiosen Handball gespielt, wir hatten so gut wie gar keine Verletzungen die ganze Saison über. Und dann ist es uns kurz vor der Aufstiegsrunde passiert, dass Jakob Schwabe, Abwehrchef und Kapitän, uns weggebrochen ist mit einer Verletzung. Beim ersten Spiel dann Tim Stefan, René Sobel, Robin Janssen war dann leider nicht voll fit. Der sich dann im Rückspiel auch nochmal leicht verletzt hat am Sprunggelenk. Also es sind einfach ad hoc 4 absolute Leistungsträger weggebrochen, obwohl die ganze Saison gut lief. Und ich glaube, dass wir dann nicht bereit waren, da einzuspringen. Und die Saison ist komplett konträr. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wir so viele Verletzte haben. So, das müssen wir wirklich nochmal tiefgründig hinterfragen. Aber wir müssen erstmal die Situation so annehmen, wie sie ist. Wir hatten sehr viele Verletzte. Wir mussten immer wieder Widrigkeiten überwinden, das ganze Jahr über. Und das war unfassbar hart mental, kann ich dir sagen. Nicht nur für mich als Trainer oder für unser Management, sondern auch gerade auch für die Spieler. Weil gerade Spieler wie Marian Orlowski, die sind auf letzte Rille gegangen, weil die mussten permanent kompensieren. Wir hatten teilweise nur 6, 7, 8 Spieler im Training. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da wochenlang, monatelang für eine Last auf meine Spieler lag. Und wir sind dann noch in der Aufstiegsrunde. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, 30 mal 16 Minuten sind völlig egal, was in der Saison passiert. Wir haben jetzt 120 Minuten, die wir gestalten können, mit ganz viel Erfahrung, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir das schaffen.
Man muss auch mal dazu sagen, dass sich Lennart und ich unterhalten, das ist gar keine Selbstverständlichkeit, weil wir sind auch beide Fußballfans. Ich vom Hamburger SV und du von den Hamburgern Rivalen Werder Bremen. Was ist denn da schiefgelaufen? Wie wird man denn Bremen-Fan?
Aber erstmal ja Glückwunsch zum Ausstieg nach 7 Jahren. Wurde auch mal Zeit, ja.
Dankeschön. Das habe ich auch schon gefeiert.
Da haben wir mit dem TVE noch ein paar Jahre gut, ja, wenn das wir uns daran ein Beispiel nehmen. Wie wird man Werder Bremen-Fan? Ich bin ja Bundesland Bremer, bin ja in Bremerhaven aufgewachsen und dann ist natürlich die Nordseeluft und ja, das Bremer Klima, das ist dann im Blut verankert und ja auch irgendwie die Vereinsfarbe grün anscheinend bei mir.
Das stimmt, ja, das passt.
Das passt, das zieht sich durch. Werder, Leipzig, Emstetten, ja. habe ich gute Assoziationen. Nee, also natürlich, ich glaube, ich war mit 4 Jahren das erste Mal im Weserstadion, im wunderschönen Weserstadion. Da dürft ihr nächstes Jahr auch wieder die Punkte abgeben. Ich freue mich drauf. Ja, wirklich, wir freuen uns ja alle als Werder-Fans. Ja,
prima.
Sind 6 Punkte wieder sicher.
Du hast mal in einem... guck mal, habe ich schon gar nicht mehr gehört. Du meintest mal in einem TVE-Talk, du regst dich auch gerne mal über den Werder-Trainer auf. Du kannst also, höre ich daraus, du kannst es verstehen, wenn sich Fans über Entscheidungen von Trainern, du bist ja dann selber ein Profitrainer, wenn die sich darüber aufregen.
Ja, absolut. Ich finde, was macht denn der Sport aus? Der Sport macht aus, dass es um Emotionen geht, um Leidenschaft. So, und ich glaube, dass gerade Emotionen nicht immer der beste Berater ist, was sachliche Einschätzungen angeht. So, und das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache und das ist auch gut so. Deshalb fiebert man ja auch selber mit und ist ja auch Fan. So, und bei der Geschichte, ich hatte das gesagt im Fan-Talk, da ging es mir einfach darum, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, weil ich mich manchmal auch frage, warum wechselt der den Spieler jetzt nicht ein oder aus? Jetzt habe ich aber natürlich dann auch immer direkt die Antwort für mich. Der sieht die Jungs jeden Tag auf dem Platz und ich nicht. Und der hat einen Trainerschein gemacht im Fußball und ich nicht. Und der hat Ahnung vom Fußball und ich nicht. So, und dann bleibt meine Fan-Einschätzung. Und dann bin ich auch wieder beruhigt und lasse das dann Ole Werner auch machen. Also bin auch großer Fan von ihm. Und wenn man die Entwicklung des Vereins anschaut, über lange Sicht gesehen, ist das auch total spannend, weil die letzten 3 Jahre bei Werder Bremen, wenn ich mir das jetzt mal angucke, die waren ja auch geprägt von Up and Downs, durchaus. So, und aber der langfristige Erfolg ist ja das Entscheidende. Und deshalb muss man manchmal ein bisschen zurückrudern, wenn man dann mal ein schlechtes Spiel sieht, das auch nicht alles dann zu pauschalisieren. Das fällt mir manchmal auch schwer, aber dann weiß ich, okay, der Ole Werner, der kann das wahrscheinlich ein bisschen besser als ich.
Okay. Über Social Media Trolle regst du dich aber, glaube ich, manchmal auf, ne?
Ja, es gibt ja immer die Leute, die sagen, lest euch das alles nicht durch und ignoriert das alles. Und ja, man kann auch diese Einstellung haben zu sozialen Medien. Bei mir ist das so ein bisschen tiefgründiger dahingehend, dass ich sage, ich möchte einfach nicht, dass unsere Gesellschaft so ist. Ich möchte einfach nicht, dass wir so miteinander umgehen. Ich möchte nicht, dass wir feige hinterm Rücken irgendwelche Äußerungen tätigen, Jobs fordern, Spieler öffentlich demütigen, weil eins darf man nicht vergessen, es sind halt Menschen so. Und ich finde, das ist leider, wo wir jetzt gerade schon beim Profifußball waren, wenn ich mir das dann teilweise angucke, was da dann abgeht in den sozialen Medien, aber auch mit der Presse, das ist einfach unter aller Sau. So, und da kann man noch so oft sagen, die kriegen Millionen dafür, Hunderttausende. Und ja gut, dann ist das vielleicht Schmerzensgeld. Das kriegen wir zum Beispiel nicht in der Höhe. Aber ich finde, das ist kein vernünftiger und fairer Umgang mit Menschen. Und was man schnell vergisst ist, weil ich dann letztens erst eine Aussage bekommen habe, ja, das müsst ihr abkönnen. Ja, müssen wir auch abkönnen, ja, weil wir es nicht ändern können, leider. Aber auf der anderen Seite tut's halt dennoch weh. So, weil du musst dir das jetzt so vorstellen, die lesen das alle und meine Spieler, die haben auch eine Meinung. Die meisten haben natürlich einen Umgang damit gefunden, dass sie es auf eine Distanz schieben, dass sie sich lustig drüber machen, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, die haben auch Freunde, die haben auch Partnerinnen, die lesen das auch. Und es ist, glaube ich, nicht schön. Und da muss sich jeder hinterfragen, ob der es selber haben möchte, dass man in der Öffentlichkeit so, ja, doof gemacht wird, sage ich mal salopp. Ja. Und ich finde, das ist kein guter Umgang. Bitte nicht verwechseln mit sachlicher Kritik, weil ich finde, das gehört dazu. Und ich finde auch gerade, da ist der TVM Stettin vorbildlich. Ich kenne kaum einen anderen Profiverein, der sich so viel in die Öffentlichkeit begibt über Fan-Talks. Wir versuchen auch nach den Spielen, gerade ich, einfach auch zugänglich zu sein für Fans, für Partner, dass alle auch die Möglichkeit haben, in den Austausch zu kommen. Also ich glaube, wenn jemand Kritik äußern möchte, dann meine Tür steht da immer offen. Aber die Art und Weise ist mir wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist ja ein gesellschaftliches Thema, was wir auch haben.
Ja. Wie bist du eigentlich Handballer geworden?
Mein Onkel hat Handball gespielt. Du musst dir vorstellen, ich bin mit meinem Onkel aufgewachsen, wie ein großer Bruder für mich, der ist 7 Jahre älter. Wir sind häuslich zusammen aufgewachsen und der hat dann immer mit dem Handball angefangen. Und dann war es klar, ich war 4 Jahre alt, dass ich dann irgendwie auch zum Handball gehe und dann habe ich mal geschnuppert. Ich muss gestehen, es ist sehr lange her, also ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mein erstes Spiel hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich davor groß trainiert habe, müsste meine Großmutter mir sagen. Aber ich stand auf jeden Fall nur im Mittelkreis und wusste gar nicht, was los ist. Alles ist an mir vorbeigerannt, bis ich endlich wieder vom Feld durfte. Also das war mein Einstieg in den Handball.
Okay.
Hat sich nicht viel geändert.
Du bist ja, glaube ich, irgendwann im Tor gelandet, ne?
Ja, genau. Jetzt, also du musst wissen, meine Mutter hat dann immer diese Kinderhandballgruppe übernommen, also selber gar keinen Handball gespielt, aber eine pädagogische Ausbildung zumindest genossen. Und mir wurde mal gesagt, ich gehe ins Tor, weil ich so tolle Reflexe hatte. Ich glaube, ich war einfach zu unfähig im Feld.
Ich lasse das mal so stehen. Erinnerst du dich an ein bestimmtes Spiel, in dem du mal richtig die Hütte voll bekommen hast?
Ja, das sind zwei Spiele. Sogar zweimal gegen gleichen Gegner. Das sind nämlich die HSG Schwanewede Neuenkirchen. Das war einmal in der B-Jugend. Da haben wir 45 Gegentore bekommen in 50 Minuten. Das war
sportlich.
Das tat weh. Das tat wirklich weh. Und da hat sich, glaube ich, nur alle 50 Meter gehalten. Also ich habe da ein gutes Spiel gemacht, aber irgendwie dennoch 45 mal hinter sich zu greifen, ist dann schmerzhaft. Und dann in der A-Jugend-Quali für die A-Jugend, und damals war es noch Regionalliga, nicht Bundesliga, das war dann auch Schwanewede. Und bei beiden Malen war ein gewisser Finn Lemke, der dann später Europameister geworden ist, Akteur im Rückraum mit seinen 2,10 Meter. Da war wie so ein moderner Cheatcode bei so einem Spiel. Das war nicht zu verteidigen.
Ich höre daraus, zum Profi-Handballer hat es bei dir also irgendwie nie so richtig gereicht.
Nee, ich glaube, dass ich sehr früh erkannt habe, dass ich damit nicht mein Geld verdiene. So, also ich glaube, wenn ich die 1,80 sage, dann ist das schon gemogelt an Körpergröße. Und wenn ich mir den Durchschnitt da, die Körpergröße liegt, glaube ich, 1,96 im Profi-Handball im Durchschnitt. Das habe ich schnell erkannt, dass das nichts wird. Okay. Das Talent hätte ich natürlich gehabt, aber die Zentimeter natürlich.
Selbstverständlich. Ist bei mir genauso.
Du hörst gerne unseren Podcast? Dann bleib mit uns auch auf Social Media in Verbindung. Folge uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn für Updates zu neuen Folgen und die wichtigsten News aus deiner Region.
Wann und wie kam es, dass du dann Trainer geworden bist?
Das war im ersten Jahr Jugend. Also es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Ich habe auf der einen Seite erkannt, dass es als Profi-Handballer nichts wird. Das habe ich dann in der A-Jugend, weil in der A-Jugend ist dann irgendwann der Zug abgefahren. In der B-Jugend habe ich dann auch noch in der höchsten Klasse gespielt und das war auch sicherlich alles noch in Ordnung. Aber in der A-Jugend, dann redet man so langsam wirklich über Männerhandball oder Übergang zum Männerhandball und da habe ich gemerkt, da fährt der Zug ab. Und dann habe ich gesagt, gut, dann will ich was anderes machen, wenn du als Torwart nicht ganz so blöde bist. Dann hast du jahrelang, kannst du dir aus einer sehr guten Position anschauen, was die Feldspieler falsch machen und was die Trainer sagen und was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich glaube, das hat mir immer ganz aufmerksam angehört und dachte mir, so schwer kann das doch gar nicht sein. Der zweite Hintergrund gehört aber mit zur Geschichte. Ich brauchte damals einfach Geld, aufgrund meiner Lebenssituation, die ich damals leider hatte. Und das hat bedeutet, dass ich überlegt habe, okay, wie kriegst du jetzt Geld? So, wie kannst du Geld verdienen? Und das neben meinem Abitur. Und dann dachte ich, okay, Zeitungsaustrag habe ich auch gemacht, unter anderem für deinen Ex-Arbeitgeber mit den 4 Buchstaben. Mhm. Das hat mir aber alles nicht ganz so gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, was kannst du? Ja, ich kann eigentlich nur Handball. Und habe ich im örtlichen Verein angerufen. Ich so, Mensch, such dir noch einen Trainer. Ich würde gerne als Trainer einsteigen. Dann war nur die Rückfrage von dem damaligen Jugendkoordinator Thomas Corliss, war dann mein späterer Förderer oder mein erster Förderer und mittlerweile sehr guter Freund. Habe ich gefragt, ja, hat Thomas gefragt, ja, welche Altersklasse willst du denn machen? Ich so, ja, ein bisschen was Älteres, nicht ganz so jung, das liegt mir nicht so. Ja, wir haben hier eine männliche B-Jung. Ja, alles klar, gut. Woche danach hatte ich einen Hallenschlüssel, eine Mannschaft, keine Trainererfahrung, aber eine Mannschaft. So, und dann musste ich Training machen mit einer B-Jugend. Das bedeutet, die waren ein Jahr jünger als ich. Aber du kannst dir ungefähr vorstellen, wie gut das funktioniert hat.
Aber du hast dich trotzdem ganz schön hochgearbeitet. Kann ich mal fragen, was das für eine Lebenssituation damals war oder ist das so privat?
Nein, wir können drüber offen sprechen. Dadurch, dass meine Mutter früh gestorben ist, leider ich mit meinem Vater nichts am Hut habe, sind wir einfach finanziell in eine Situation geraten, die alles andere als rosig war. Und ich bin meinem Onkel aufgewachsen, der war Student, meine Oma Frührentnerin. Es hat es einfach nicht hergegeben, dass bei uns das Geld da war. So, und dementsprechend war schon, wenn ich mir was leisten wollte, hieß es, ich muss selber irgendwie Geld verdienen. So, das war relativ klar. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, so, du kommst ja dann irgendwann in ein Alter, ich war ja Jugendlicher, dann willst du auch eine andere Zimmereinrichtung haben, du willst andere Klamotten haben, also die Bedürfnisse, die man einfach auch hat dann in dem Alter materiell. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich mir alles dann über den Handball erarbeiten konnte.
Cool. Du hast dich hochgearbeitet tatsächlich. Du hast es sogar nach Emsdecken geschafft zum TVE. Ja, das ist ja durchaus eine große Adresse und man hört ja auch immer wieder, dass alle sich freuen würden, wenn diese große Adresse in der zweiten Liga wieder auftaucht. Wie gefallen dir denn die Stadt und der Verein?
Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich froh, hier zu sein, weil dieser Verein, du hast es ja angesprochen, der TVE ist eine große Adresse. Das ist immer noch der ewige Tabellenführer der zweiten Liga, das, was ja mal der HSV in der ersten Liga war.
Ewige Tabellenführer, ewige Zweitligist, meinst du?
Genau, nee, ewiger Tabellenführer in der zweiten Liga.
Ach, den Titel hat der TVE sogar.
Ja.
Aber nur einmal aufgestiegen, glaube ich, ne?
Die sind einmal aufgestiegen in die erste Liga damals, 2013. Ansonsten 35 Jahre Zweitliga-Zugehörigkeit. Das ist unfassbar. Das wissen gar nicht mal so viele und ich ehrlicherweise auch nicht. Es ist ja eher zufällig gekommen. Ich hatte ja in Leipzig noch Vertrag und ich habe da einen super tollen Job gehabt im Nachwuchsleistungszentrum. Das hat mir gut gefallen. Und über einen Zufall, über einen Bekannten wurde mir gesagt, ja, wir haben eine Stelle oder es ist noch eine Stelle frei beim TV Emsdetten und ich kenne den Manager Florian Ossendorf, soll ich mal für dich da anfragen, ob ihr euch treffen wollt? Ja, und dann ging das ja alles hoppla hopp. So, und ich muss sagen, das war eine sehr gute Entscheidung, weil dieser Verein unfassbar viel Tradition hat. Wirklich, ist auch unser Slogan, wirklich viel Herzblut, wenn ich gucke. Wir haben dieses Jahr wieder einen Zuschauerrekord. Die Halle ist fast jedes Mal ausverkauft. Das muss man erstmal auch so finden. Und diese Region, diese Stadt, die lebt einfach den Handball. Und was gibt es Schöneres, wenn man 8-mal, 9-mal die Woche alles investiert, damit wir am Wochenende dann, am Wochenende ist ja das, was dann zählt für die Zuschauer. Und wenn das dann aber auch so honoriert wird, das ist schon auch, wenn ich sagen darf, einfach toll und ein tolles Gefühl. Und die Stadt Emsdetten, die ist klein und überschaubar. Ich war ja dann vorher in Leipzig. Für mich ist Leipzig einer der schönsten Städte in dieser Größenordnung. Emsdetten ist natürlich deutlich kleiner, deutlich überschaubarer. Aber ich habe gestern erst mit Gabor Landans, unserem Jugendkoordinator, abends zusammengesessen. Da haben wir auch gesagt, was das eigentlich für eine Lebensqualität ist. 5 Minuten zur Geschäftsstelle, zur Halle, zur anderen Halle, dann bist du zu Hause. Das hat auch einfach diesen familiären Charakter und das ist sehr angenehm.
Ja. Ja, die Stadt ist nicht besonders groß im Vergleich. Du bist eines der Gesichter des TVE als Trainer. Wie oft wirst du beim Einkaufen, beim Joggen, wo auch immer angesprochen?
Ja, deshalb probieren wir auch immer zu gewinnen. Damit, wenn ich angesprochen werde, und das kommt schon auch einfach öfters vor. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich will es auch ein Stück weit. Ich will einfach nahbar sein, dass wir mal einen kurzen Smalltalk machen können im Café. Das finde ich cool. Das kommt schon recht oft vor, dass das Fans nutzen.
Ihr hattet ja in dieser Saison wieder riesiges Verletzungspech. Was heißt wieder? Also das hat sich durchgezogen bis zum Schluss. Die Verletzten, viele Leistungsträger sind jetzt nach und nach zurückgekommen. Seid ihr denn wirklich schon bereit für diese hammerharte Aufstiegsrunde, diese hammerharte Aufgabe HSG Krefeld mit Hin- und Rückspielen und Samstag geht's ja los?
Wir haben gar keine Wahl, also ob wir bereit sind oder nicht. Wir müssen es sein und wir werden so sein. Und wenn ich meine Jungs jetzt beobachte, wie die trainieren, wie die jetzt auch dann die letzten beiden Pflichtspiele absolviert haben, dann habe ich schon auch ein sehr großes Vertrauen gegenüber meinen Spielern. So, wir haben sehr viele erfahrene Spieler dabei, die wissen, was es bedeutet, unter maximalem Druck Leistungen zu erbringen. Und das werden wir am Samstag benötigen. Ich freue mich auch ein Stück weit. Normalerweise hofft man ja immer, dass man das Rückspiel zu Hause hat. Aber ich bin sehr froh mit der Situation, weil ich glaube, dass wir einfach einen sehr guten Einstieg in diese 120 Minuten brauchen, in diese erste Halbzeit der Ausstiegsrunde. Und da sind unsere Fans natürlich ein Faustpfand. So, die werden wir brauchen. Ich freue mich auch schon auf die Stimmung in der Halle, weil das wird einfach knallen. Da bin ich sicher, dass die Fans da viel Lust haben. Und dementsprechend wirst du einfach eine Mannschaft sehen vom TV Stettin, die alles investieren werden in diesen ersten 60 Minuten.
Man muss aber auch festhalten, Krefeld ist in der dritten Liga in der Staffel Südwest Erster geworden mit einem einzigen Verlustpunkt. Ihr seid in der Staffel Nordwest, seid ihr Zweiter geworden, habt, glaube ich, dreimal verloren, zweimal unentschieden gespielt. Also die nackten Zahlen sagen ja eigentlich, dass ihr eher der Außenseiter und der Herausforderer seid.
Ja, also von mir aus kann Krefeld gerne die Favoritenrolle haben. Damit habe ich persönlich überhaupt kein Problem. Ich sage aber auch ganz bewusst, und das haben wir auch intern kommuniziert, diese Ausstiegsrunde hat nichts mit der Saison zu tun. Und das haben wir letztes Jahr leider auch erfahren. Wir haben, ich glaube, 11 Spiele über 40 Tore gemacht. Wir haben den Vereinsrekord eingestellt. Wir hatten die meisten Tore in allen Staffeln. Haben wir jetzt, glaube ich, auch wieder. Also Tore werfen können wir. Also wir haben da ganz viele tolle Sachen gemacht und entwickelt. Und am Ende des Tages hat es aber in den 120 Minuten nicht gereicht. Und das ist einfach die Realität. Und diese Saison wird es genau wieder so sein, dass diese 120 Minuten, und ich hoffe diesmal zweimal 120 Minuten, nichts damit zu tun haben, was in der ganzen Saison davor passiert. Also man muss das wirklich eher sehen wie eine lange, lange Saisonvorbereitung. Bei uns war die halt sehr anstrengend, weil wir viele Verletzungen hatten, weil wir viele Widrigkeiten überwinden mussten. Und ja, die einzige von 4 Staffeln waren, wo noch ein dritter Ausstiegsaspirant mit dem Rennen war, mit der TSG Bielefeld. Alle anderen Staffeln, und dann sieht man jetzt ja auch, dass es Rostock zugute gekommen. Rostock hat sich als Dritter qualifiziert, weil sich der TuS Winhorst nicht gemeldet hat für die Ausstiegsrunde. Und wir waren lange gefordert, unsere Punkte zu holen. Wir hatten richtig Stress in der Saison. Und wir haben es ja dann mit einem sensationellen Spiel in Bielefeld eigentlich gemacht. Das war die Vorentscheidung im Nachgang betrachtet. Immer dann, wenn wir da sein mussten, waren wir auch da. So, und ich finde, das ist eine Qualität meiner Mannschaft. Und deshalb nochmal, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Okay, dann auch die letzte Frage. Was kann man jetzt noch machen? Worauf kommt es jetzt an die letzten Tage, bevor dann der Ball gegen Krefeld fliegt?
Also es sind jetzt so ein bisschen zwei Sachen. Die eine Geschichte ist, wir bereiten uns natürlich taktisch sehr intensiv vor. Ja, also die Jungs werden von den Krefeldern Spielern träumen, die werden sie auswendig kennen. Das ist die taktische Vorbereitung, die läuft in Hochtouren. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass die Jungs locker bleiben. So, dass sie mit viel Freude trainieren, dass sie mit Spaß am Samstag in die Emshalle fahren. Wir werden am Freitag Emstetten nochmal verlassen und nach Kaiserau fahren und zurückziehen ins Sporthotel und seine Ruhe nochmal mental auch vorbereiten.
Da schlaft ihr dann auch?
Da schlafen wir auch einfach weg von Familie, weg von aus der Stadt, dass du wirklich isoliert bist. Ich glaube, es tut uns gut, weil wir einfach bei uns bleiben müssen. Wir brauchen Samstag einen sehr ruhigen Kopf. Wir brauchen viel Überzeugung, viel Mut und all diese Tugenden werden wir an den Tag legen. Und davon bin ich nochmals maximal überzeugt und freue mich einfach jetzt, dass es am Samstag losgeht. Und ich glaube, das geht meinen Spielern genauso.
Und ich drücke euch maximal die Daumen. Ich hätte natürlich auch mega Bock auf zweite Liga, auf Aufstiegsfeier, auf gute Laune. Nicht wieder dieser Braunschweig-Dreck wie letztes Jahr. Braucht kein Mensch mehr. Also vielen Dank, dass das hier heute geklappt hat. Für deine sehr vielen spannenden Worte und nochmal viel Erfolg für die Aufstiegsrunde.
Ich danke dir.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen, das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.